Nee, nee, nee. Give me more the tongue here. Der trägt doch noch Ecker. Komm, hol mal mit Bienen.
Hör ich, ich würde das lassen.
Benne, da liegt ein Zöllig in Ruhe. Das nehmen wir als Verlängerung.
Ja, Meister.
Los, los, Benne.
Wenn das mal gut geht.
Rühr ich.
Sammel nicht, das geht.
Das reißt ab.
Das will ich auch mal sehen. Pass auf, das geht los jetzt. Hey.
Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.
Das ist gar nicht so schwer.
Kann Rohre verlegen.
Du hast ganz schön was gelernt.
Darf bloß keiner kennt, nehmen wir Porno.
Pi mal Daumen. Der Schrauber-Podcast. Alex kann Rohre verlegen.
Ich begrüße die Alex aus Berlin. Hallo Alex.
Hallo.
Alex, was schraubst du?
Ich schraube momentan wenig, außer ich habe privat mal ein paar Schrauben reinzudrehen. Ich schraubte zuletzt an meinem Gesellenstück ein selbstgeschnittenes Gewinde in eine Rotgussmuffe, die ich an ein Stück Kupfer angelötet hatte.
Für was war dieses Gesellenstück? Für welche Ausbildung?
Das war die Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Du darfst mich jetzt Super Maria nennen.
Ja, ich glaube, bei uns sagt man kurz Gaswasser-Scheiße. Trifft's das?
Das ist vermutlich das, was es überall so im Volksmund ist, wenn es nicht gerade das völlig falsche Klempner ist, weil der Klempner macht nämlich nur die Regenrinnen.
Ja.
Ja, genau.
Der ist nur für Blech zuständig, genau. Das habe ich auch mal mitbekommen, aber ich habe dann trotzdem erstmal Klempner im Kopf gehabt jetzt.
Ja, ich weiß. Du weißt. Ich kann in deinen Kopf schauen. Ja, sozusagen, wie in meinem Twitter-Account auch steht, kann Rohre verlegen.
Da bin ich auch gleich drauf aufmerksam geworden und deswegen habe ich dich auch gefragt und darüber würde ich auch ganz gerne ein bisschen mehr wissen. Gibt's eine kurz erzählbare Geschichte, wie du zu dem Entschluss gekommen bist, diesen Beruf zu lernen?
Oh, die gibt es durchaus. Ich versuchte nach irgendwie 10 Jahre offizieller Arbeitslosigkeit, inoffiziellem Arbeiten in einem soziokulturellen Verein wieder mal einen Fuß ins reale Leben zu bringen und sagte beim Jobcenter, ich bräuchte bitte mal irgendwie eine Alternative zu dem, was wir hier gerade machen. Daraufhin habe ich ein Praktikum in einem Krematorium gemacht, welches mir auch gefiel und fragte, und was muss ich jetzt tun, um hier irgendwie fest angestellt zu werden? Da hieß es dann, Gesellenbrief anbringen.
Kurze Zwischenfrage, was macht man im Krematorium alles?
Man bewacht die Maschine, welche Särge kremiert. Das ist...
Macht die das ganz alleine oder muss man da irgendwie was dazu tun?
Das macht die schlussendlich ganz alleine. Der Ofen und das Auto oder das Fahrzeug, was irgendwie auf das Haus mal zugeschnitten gebaut wurde, werden gesteuert von einem Computer, den ich zu überwachen habe. Und ich habe die Annahme der Särge zu machen. Sprich, Bestatter kommt, übergibt mir Sarg, ich gucke kurz rein, liegt ein Mensch drin oder doch nur Aktenberge. Wenn Aktenberge, schicke ich ihn wieder weg. Wenn Mensch drin, fahre ich den Sarg an einen Scannerplatz, gebe diesem Scannercode gleichzeitig Zuweisung zum Totenschein, sprich klepper den ganzen Kram in den Computer ein.
Das heißt, der Sarg ist markiert irgendwie, dass das nicht der falsche ist oder wie sieht das aus?
Ja, da kommt ein Scanner, also ich drucke ein Scannerlabel, was auf den Sarg geklebt wird und auf dem Label sind im Hintergrund die Daten des Verstorbenen hinterlegt. Dann fährt die Maschine den Sarg in ein Kühlhaus und innerhalb, ich glaube, einer Woche wird dann üblicherweise die Kremierung eingeleitet. Mhm. Teilweise kommt nochmal zwischendrin einer von der Gerichtsmedizin, um zu gucken, ob da alles fein ist. Teilweise hat man auch Leute, die nochmal oben im eine Trauerfeier machen. Im Haus ist selber noch sind mehrere Räume, wo man Trauerfeiern machen kann, sodass mit denen dann noch ein bisschen was gemacht wird im Haus, bevor sie dann schlussendlich im Ofen und in der Urne landen.
Das ist dann irgendwie im Keller untergebracht? Oder wie sieht das
aus? Das ist im Keller untergebracht und obendrauf sind, wie gesagt, die Räume für die Trauerfeier. Und ja, da das der gleiche Architekt gebaut hat, der das diese Waschmaschine hinten gebaut hat, sieht es dem Ding auch nicht unähnlich. Nein. Also es ist einfach nur so ein viereckiger Betonklotz. Mhm.
Das ist in Berlin, ne?
Das ist in Berlin, genau. Berlin hat 2 Krematorien, von denen eins nicht mehr wieder saniert wird, wenn eine nächste Sanierung fällig wäre. Dann wird alles in das, wo ich jetzt war, umgelegt und das wird noch ein bisschen ausgebaut. Da sind für 3 weitere Öfen schon die Abzugsanlagen und sowas. Da muss nur der Ofen drunter gesetzt werden und dann wäre da auch Nachtbetrieb. Momentan ist da nur 2 Tagschichten, sprich um 10 Uhr abends ist da der Letzte, der das Haus verlässt und um 6 Uhr morgens geht's ja los. Mhm. Jo. Das ist das Krematorium Berlin.
Und wie lange hast du da gearbeitet?
Das waren jetzt insgesamt 4 Wochen nur, aber in den 4 Wochen waren die Kollegen doch mir doch so durchaus sympathisch geworden, dass ich sagen konnte, nee, das hier ist ein sinnvoller Job, den würde ich ganz gerne machen wollen.
Das ist ein sinnvoller Job, der dich auch so reizt, dass du das dir vorstellen kannst, das länger zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Mhm.
Was daran ist interessant für dich?
Na, das interessant ist gar nicht mal so der Punkt, weil das, was mich interessiert, kann ich auch in meiner Freizeit abhandeln, aber das ist sinnvoll. Also ich habe in meinem Leben schon angeboten bekommen, ich möge in ein Handykostüm steigen und durch die Fußgängerzone von Trier laufen und den Leuten Flyer in die Hand drücken. Mhm. Ich habe in meinem Leben schon angeboten bekommen, ich möge mich in ein Abfallsortierwerk stellen und händisch Metall, was auf dem Fließband ankommt, voneinander trennen. Das war dann noch der sinnvollere Job, aber das sind alles so Sachen, wo ich mir gedacht habe, okay, es ist noch nicht so weit, dass wir einfach nichts tun dürfen und uns sinnvolle Tätigkeiten suchen, um irgendwie gesellschaftlich anerkannt zu werden. Also suche ich mir irgendwie einen sinnvollen Job, der auch bezahlt wird.
Das ist eine Kombination, die suche ich auch noch, ja.
Und somit denke ich mir, einen halben Tag irgendwie da was Sinnvolles tun, Kopf frei haben für das, was man sonst noch so tun möchte. Mhm. Und das dann an der Hälfte des Tages umsetzen.
Ja, und da war jetzt Voraussetzung, dass du
Gesellenbrief
hast. Und das,
weil es gibt den Kremierer nicht als Ausbildungsberuf, aber es gibt den Krematoriumstechniker als weiterführende Ausbildung sozusagen. Man kann ja entweder einen Meister oder einen Techniker in Deutschland machen und Meister gibt's halt auch nicht, aber den Techniker gibt's fürs Krematorium und den kannst du nur auf den Gesellenbrief aufsatteln und da könnte ich jetzt Metzgergeselle, Bäckergeselle, Friseur, also alles, was irgendwie einen Gesellenbrief hat, hätte ich sein dürfen, mhm. Aber da ich gar nichts war, habe ich mir das jetzt erstmal noch abholen müssen.
Und gibt es dann da auch nochmal eine Art Ausbildung oder weißt du dann schon genug, um da anfangen zu können?
Da wird man wahrscheinlich nochmal ordentlich ins Computersystem eingewiesen von mutmaßlich einer externen Firma, weil das schien mir so, als ob die da auch alle nicht viel Ahnung hätten. Mhm. Und dann vermute ich, da das immer nur 2 Leute auf der Schicht sind, dass man da nicht mehr viel irgendwie an Schulungen bekommen wird.
Ja.
Wenn es irgendwo piept, dann ist wahrscheinlich irgendwo Kondenswasser auf dem Reflektor, sodass die Maschine nicht weiterkommt. Das heißt, einmal mit dem Lappen losgehen und Maschine sauber wischen. Und mehr ist da eigentlich nicht zu tun. Der Rest macht, wie gesagt, der Computer, der irgendwie die Temperatur von den Öfen regelt, wann die Öfen sozusagen mit welchem Sarg befahren werden, regelt.
Ja.
Das ist alles nicht mehr wie viel Menschensache. Mhm.
Und du hast dich dann für den... Wie heißt dein Beruf komplett? Ich hab's mir nicht gemerkt.
Anlagenmechanikerin für Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik.
Anlagenmechanikerin für Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik.
Genau.
Und gab es irgendwas Bestimmtes, was dich dazu gebracht hat, den Beruf auszusuchen?
CNC-Fräser, was eine Alternative gewesen wäre, ist mir nicht viel sympathischer oder weniger sympathisch gewesen. Dann war noch der Bäcker mit dabei, der hätte einen Gesellenbrief gehabt. Also es gab 11 Berufe insgesamt, von denen hatten irgendwie nur 4 einen Gesellenbrief. Und das war jetzt der, wo sich mir am meisten Allgemeinbildung auch noch dahinter irgendwie verbirgt.
Ja. Also. Und dann hast du dir einen Ausbildungsbetrieb gesucht oder wie lief das?
Nee, das war über die Innung der SHK eine geförderte Umschulung, sodass da immer nur Praktika bei verschiedenen Betrieben zwischendrin waren. Und ansonsten waren wir im Ausbildungszentrum der SHK als feste Gruppe, die da halt dann da eben in der Lehrwerkstatt das Schweißen, das Löten und das Rohrbiegen nahegebracht wurde. Das sind normalerweise nur die ÜBAs, die überbetrieblichen Teile der normalen Ausbildung, die da oben stattfinden. Weswegen das jetzt auch alles noch ein bisschen erstmal aufgebaut werden muss, damit das mehr als nur Schweißen, Löten und Rohrbiegen ist, was da oben auch den Überbetrieblichen beigebracht wird, weil ich habe in den letzten 3 Jahren vermutlich mehr geschweißt, gelötet und Rohre gebogen als jeder andere Auszubildende in Berlin, weil es sind einfach keine Techniken mehr, die irgendwie im freien Markt großartig gebraucht werden. Das wird alles gepresst heutzutage. Ja. Und wenn einer schweißt, dann bestimmt nicht irgendwie mit einem Autogenschweißgerät. Mhm. Aber ja, wie gesagt, da es für mich ja schlussendlich nur das Allgemeinwissen ist, was es dann ja auch tatsächlich eher ist, also mit einer Presse umgehen, kann ja wahrscheinlich jeder.
Naja.
Aber mit einem einer Schweißanlage jetzt doch nicht so viele.
Also da beneide ich dich schon mal sehr drum. Ich habe vor Jahren versucht, schweißen zu lernen. Ich habe das in der Schule gehabt.
Ich habe ein halbes Jahr nur geschweißt.
Oh, wie toll. Das will ich auch.
Großartig. Dann mach eine überbetriebliche Ausbildung bei irgendeiner Innung, dann wird der vermutlich, also Anlagenmechaniker.
Ich fürchte, dann wird vermutlich ich bin das gleich leider zu alt und die haben mich schon aufgegeben, was sowas betrifft. Und
aber das ist gar nicht so wahr. Also die sind gerade dabei, dass man irgendwie bis 50 fördert. Also wir hatten einen dabei, der war sogar schon 53, da haben sie noch gefördert.
Oh, gut. Hm. Dann ist das ein Plan. Ich habe Schweißen in der Schule gelernt vor knapp 30 Jahren oder so und war da nie besonders gut, weil mich Schule überhaupt nicht interessiert hat und ich auch schon eine Lehrstelle in der Tasche hatte und da habe ich mir nicht so viel Mühe gegeben. Und so später habe ich mich darüber geärgert, nämlich immer, wenn ich irgendwas aus Stahl bauen wollte und habe festgestellt, dass ich das einfach nicht ordentlich hinkriege. Und dann habe ich versucht,
das ist
Kurs
gar nicht
oder
so schwer.
Nee, das kriege ich auch immer gesagt. Das ist gar nicht so schwer. Und dann mein lieber Freund Kai hat mir das dann auch immer erklärt und gezeigt und ich durfte sein Schutzgasschweißgerät benutzen. Und es waren auch Sachen dabei, die dann nicht so schlimm aussehen, aber für mich als Perfektionist nicht gut genug. Das war es. Dass ich gesagt hätte, ich möchte dann, wenn das auch so gut können, dass das niemand anders besser kann. Und das habe ich noch nicht geschafft.
Ja gut, okay, da bin ich jetzt nicht so drauf versessen. Bei mir soll das immer nur halten. Ja. Und ob das jetzt gut aussieht, ist mir am Ende egal. Mhm. Weil so wäre es ja auch in der Realität. Im Zweifelsfall kommt da eh noch eine Wand davor.
Ja, genau. Es muss dicht sein.
Es muss dicht sein, es muss ungefähr in waagerechten und senkrechten Linien verlaufen, damit man, wenn man vor der Wand steht, nicht irgendwie, wenn man irgendwo hinbohrt, plötzlich ein Rohr trifft, wo gar keins sein dürfte. Mhm. Aber ansonsten weiß ich nicht.
Hast du denn vorher schon handwerkliche Sachen gemacht, die dich da irgendwie drauf vorbereiten konnten?
Na, ich bin grundsätzlich immer die irgendwie angerufen wird, Alex, kannst du mal, Alex, machst du mal, wenn irgendwas zu tun ist. Mhm. Also ob es jetzt irgendwo ein verstopftes Rohr ist, schon auch in den letzten 20 Jahren, oder wenn es irgendwo was ist, was irgendwo fast abbricht oder am Ende auch Sachen, mein Computer läuft nicht mehr, ich bin immer die irgendwie gerufen wird, wenn gar nichts mehr geht. Mhm. Und dementsprechend muss man sich dann das Allgemeinwissen, um das dann am Ende auch zu können, ja auch irgendwo abholen.
Ja.
Und wenn einem das dann der deutsche Staat doch nochmal finanziert, dann ist das ja fein.
Das ist komfortabel, ja. Wie hast du vorher Sachen gelernt, die mit handwerklichen Tätigkeiten zu tun hatten? Ausprobiert?
Ausprobiert. Im Zweifelsfall irgendwie YouTube angeschmissen und geguckt, wie machen das andere. Mhm. Oder vor YouTube halt tatsächlich irgendjemanden gefragt, ob ich mal einen halben Tag irgendwie neben ihm stehen darf und gucken darf, wie er das macht, weil ich habe da privat was zu lösen.
Ja. Ja. Internet ist dafür ganz toll. Ich bin auch so inzwischen so ein Internetheimwerker geworden. Wenn ich irgendwas am Haus machen will, dann gucke ich erstmal, wie andere Leute das gemacht haben und wie die in Foren darüber diskutiert haben und vielleicht noch ein Video dazu. Denn dann muss ich nicht alle Fehler selber machen. Das ist ganz praktisch. Ja. Ja. Bei der Ausbildung, was war da irgendwas dabei, wo du jetzt sagst, das werde ich später auch nochmal wieder gut gebrauchen können?
Was ich in letzter Zeit immer ganz gut gebrauchen kann, ist das Wissen um Lüftung und Abluft und Zuluft einer Wohnung und wie man hier irgendwie möglichst wenig Schimmel in seinen Hütte reinkriegt oder wenn man zu viel Feuchtigkeit drin hat, sie rauskriegt. Das ist in Berlin irgendwie ein Krampf hoch 10 und da gibt's noch mehr Städte, wo man irgendwie ganz fürchterlich nasse Häuser hat.
Ja.
Und ja,
das ist also so wirklich alltagstauglich da.
Ja, genau. Das ist so ein bisschen, wo ich momentan irgendwie sagen kann, na, guck doch mal, ob du dir da irgendwie Schacht hinbasteln kannst, wo du irgendwie nochmal Luft durchziehen lassen kannst. Oder Luft in der Temperatur kann so und so viel Feuchtigkeit halten. Guck doch mal, dass du direkt an der Wand irgendwie einen Luftzug hinkriegst, der nicht kälter als ist. Oder ja, sowas halt.
Ja. Wie fing die Ausbildung an? War das erstmal mehr theoretisch oder gleich alles miteinander?
Da die da oben wenig Ahnung von Umschulung hatten, bis ein Jahr bevor wir das irgendwie angefangen haben, also wir sind der zweite Jahrgang gewesen, den die da oben als Externe ausgebildet haben, haben die jetzt erstmal sämtliche Sachen, die da, wie gesagt, normalerweise in den überbetrieblichen den Leuten beigebracht werden, uns versucht irgendwie reinzuknüppeln. Das war ein Tag Theorie immer dabei, ganz normal wie Berufsschule auch, und den Rest waren wir da in ihren Lehrwerkstätten irgendwie am Rumhampeln. Und das erste halbe Jahr, als sie noch gar nichts mit uns anzufangen wussten, haben wir dann schlussendlich die überbetriebliche des Klempners mitgemacht. Also ich habe irgendwie Blechbiegen und Rollumschläge herstellen und wir haben so eine kleine Werkzeugkiste gebastelt mit irgendwie Einsatzboden, den man da auf Schienen hin und her schieben kann und so eine Sachen. Das war so das allererste, was wir da gemacht haben.
Da gab es also eine richtig gut ausgestattete Werkstatt mit Maschinen und allem drum und dran. Wahrscheinlich besser, als man das in irgendwelchen Betrieben so ohne weiteres finden würde.
Naja, älter, als man es in Betrieben finden würde. Weil, wie gesagt, Betriebe sind ja heutzutage nicht mehr wirklich die, die selbst irgendwas biegen. Oder wenn sie noch ein Gewinde schneiden, dann ist das schon mal noch der Seltenheitsfall. Und deswegen hat man da so Maschinen rumstehen, wie man vor 100 Jahren irgendwie den Leuten in Werkstätten oder in Betrieben draußen begegnet ist. Also irgendwelche Falzbänke, die, ich wüsste jetzt keinen Betrieb in den Praktikumsphasen, die sowas da rumstehen hatten.
Ja.
Oder die auch nur den Platz gehabt hätten, um sowas Großes aufzubauen.
Mhm.
Ja.
Was gab es an theoretischen Grundlagen? War das wie Berufsschule aufgebaut?
Das war ein Berufsschullehrer, der bis vor 2 Jahren in der normalen Berufsschule war, der dann sozusagen sich seine Pension noch ein wenig versüßt hat und ja, ganz normalen Berufsschulunterricht schlussendlich einmal die Woche mit uns gemacht hat.
Mhm. Also auch so richtige Grundfächer wie Mathematik und
das war nur aufgegliedert in Arbeitsplanung und Technologie und noch was Drittes und Sozialkunde. Also es waren nur so 4 Bereiche. Also ich habe mir das Abschlusszeugnis der normalen Auszubildenden angucken dürfen. Die haben das so richtig in Fächer aufgeteilt gehabt. Das hatten wir jetzt nicht, sondern halt, wenn es im Bereich Technologie ging, dann war da sowohl Mathe als auch irgendwie Verständnis von dem Aufbau von einem Spülkasten oder sowas mit drin.
Wie war das nochmal so richtig in der Schule zu sitzen?
Eigentlich ganz lustig. Ich mochte Schule immer so von der Gruppendynamik.
Ja.
Also. Und
das war ein gesellschaftliches Event.
Genau. Und wir hatten da auch ein paar lustige Leute dabei. Der eine, das war ein Albaner, der ist seit 5 Jahren in Deutschland und hat jetzt den besten Gesellenbrief aus dem ganzen Jahrgang gemacht. Das haben sie zwar nicht ganz laut gesagt, weil sonst hätte die ersten 3 Plätze wurden irgendwie mit Geld dotiert. Und er hat jetzt einen Sonderpreis nochmal gekriegt, der allerdings nur so viel wert war wie der zweite Platz. Und deswegen konnten sie nicht ganz laut sagen, dass er der allerbeste war von allen.
Ah ja.
Aber der hat sich dann die ganze Zeit darüber beschwert, dass er ja so schlecht irgendwie das mit seinem Deutsch und er kann das alles nicht ausdrücken und das war so ein richtiger Streber, aber so von innen heraus, so, also nicht irgendwie von irgendwas angetrieben, wie in einem Betrieb oder sowas, sondern so richtig von innen heraus den Antrieb. Er macht das jetzt irgendwie gut und er war am Ende immer noch nicht zufrieden mit seinem Ding. Ich mag so eine Leute.
Ja, so ähnlich wäre mir das auch gegangen. Aber ich war nur selten Bester irgendwo. Ich war tatsächlich aber Ausbildungsjahrgangsbester damals. Okay. Das war allerdings nicht so ganz mein Verdienst, denn ich kam ursprünglich aus Hessen und bin in Baden-Württemberg zur Berufsschule gegangen. Und die hatten unterschiedliche Systeme. Und ich hätte eigentlich ein halbes Jahr mehr Ausbildung machen müssen in der Schule als die Leute in Baden-Württemberg. Und deswegen habe ich auch ein halbes Jahr später meine Prüfung gemacht. Mit dem Ergebnis, dass ich mit den ganzen Wiederholern in einer Prüfung saß, die also die erste Runde nicht geschafft haben. Okay. Und dann war es kein so ganz großes Kunststück, der Beste zu sein. Aber mein Chef war da auch mächtig stolz drauf damals, weil er fand, dass seine Firma die beste auf der Welt ist und da gehören auch die besten Lehrlinge der Welt rein.
Dann habt ihr ja alles richtig gemacht.
Ja, genau.
Ja.
Dann kannst du mir so ein paar Bereiche noch erzählen, was ihr praktisch in den 3 Jahren gemacht habt. 3 Jahre waren es, oder? Wenn ich das richtig
erinnere. Na, das sind 27 Monate, 2¼ Jahr gewesen, plus ein halbes Jahr, was nochmal vorangeschaltet ist, als Vorschaltmaßnahme, um auszusieben, also erstmal auszuwählen, welcher der 11 Berufe, die man da theoretisch machen möchte, könnte, auch am Ende machen möchte. Und auszusieben, wer einfach nicht ausbildungsfähig ist, also wer morgens es nicht hinkriegt, irgendwie da zu sein.
Moment, kurze Zwischenfrage. Das heißt, das war für mehrere verschiedene Berufe das erste halbe Jahr?
Das erste halbe Jahr war zusammenfassend für diese 11 Berufe, die da in diesem EGA drinne waren, aber so halt gar nicht auf irgendwas ausgerichtet. Das war schlussendlich nur, man erstellt mal ordentliche Bewerbungsunterlagen und sucht sich schon am Ende dieses halben Jahres den ersten Praktikumsbetrieb, wo man dann in seine Ausbildung rein kann. Und hätte theoretisch innerhalb dieses halben Jahres nochmal die Ausrichtung ändern können auf einem anderen Beruf und sich irgendwie Betriebe angucken, mehrere Tagespraktika da irgendwie in verschiedenen Berufen machen können. Aber da für mich das ja am Ende egal war, was für ein Beruf es ist, sondern der Gesellenbrief wichtig ist, habe ich das halt einfach mal so abgesessen, habe da ein halbes Jahr lang in den Computer reingekleppert irgendwie, bin über Umwege da irgendwie bei Twitter noch reingekommen, weil die da irgendwie doch eine recht schlechte Absicherung nach außen hatten, aber es eigentlich theoretisch nicht wollten, dass man das Internet so nutzt, wie man es kann.
Ah ja.
Sagen wir so, ich habe mich bis zum Ende hin über diese Vorschaltmaßnahme beschwert, weil, wie gesagt, es ist nur aussieben, wer schafft es, auch ohne Antrieb und ohne, dass er irgendwie ihn da was erwartet, außer rumsitzen 6 Stunden lang, regelmäßig da zu sein. Und
das war das Wichtigste, dass man durchhält bis zum Schluss.
Genau.
Das wollten die sehen.
Weil das sind ja dann 23.000 Euro, die das Arbeitsamt investiert und das muss man ja erstmal aussieben, wer das nicht durchhält und für wen das sozusagen rausgeschmissenes Geld wäre.
Ah ja.
Verstehe ich ein Stück weit, aber kann man dann auch ein bisschen sinnvoller füllen.
Ja.
Ja.
Ja, das, ich kenne solche Sachen vom Arbeitsamt, da habe ich eine Weile mal unterrichtet für auch so Fälle, die eigentlich gar nicht mehr vermittelbar waren. Und das Arbeitsamt zahlt da eine Menge Geld für Beschäftigung.
Nichts. Und genau, für nichts. Und man könnte mit diesen Leuten, also selbst wenn die da wenig Antrieb haben, außer dass sie irgendwie ihr Geld weiter vom Jobcenter bezahlt bekommen, so viel sinnvolle Dinge tun, die dann irgendwie hinterher für ihr Leben irgendwas bringen.
Ja. Das habe ich immer noch versucht.
Wenn es nicht ein Lötkurs oder sowas ist, einfach, weiß ich nicht. Irgendwas Sinnvolles.
Ja.
Aber nein, man darf ja nichts Sinnvolles mit denen machen. Egal. Ich reg mich nicht weiter auf. Aber das war die Vorschaltmaßnahme und danach ging es mit 27 Monaten Ausbildung da weiter.
27 dann, Monate?
Ja. Um ein Drittel verkürzt oder was die normale Ausbildungszeit.
Mhm.
Ja.
Und das teilte sich auf in Werkstattausbildung und
Praktika.
Praktika.
In verschiedenen Betrieben, wo ich dann schlussendlich irgendwie einfach nochmal die Keller aufgeräumt habe, festgestellt habe, dass es hier in Berlin Betriebe gibt, die haben einen extra Menschen für Fliesenlegerei oder sowas in ihrem Betrieb mit eingestellt. Und die sind es aber nicht fähig, irgendwie ihren Kram zu machen, sodass dann 30 Eimer mit jeweils 3 Fliesen, einer geschlossenen und einer offenen Flasche Silikon und einem Pinsel und einfach in den Keller gestellt.
Mhm.
Den nächsten Eimer dann daneben und den nächsten Eimer dann daneben. Solche Betriebe sind mir mehrere in Berlin begegnet. Bei denen habe ich dann mal ein bisschen aufgeräumt.
Was du warst getan. Also Prakti und wurdest dann zum Aufräumen geschickt?
Nee, das habe ich mir selber ausgesucht.
Aha, okay.
Ich kam in diese Keller rein und stellte die Frage, darf ich hier mal was tun?
Mhm. Muss das so?
So, dass ich dann so ein paar Betrieben hier in Berlin, also ich bin auch durchaus, wenn irgendwie genug zu tun war, mit zu Kunden gefahren, aber wenn denn halt gerade mal nichts zu tun war oder der Kollege irgendwie alleine schneller zur Rande kam, also ich eher im Weg gestanden hätte auf Baustelle oder sowas, habe ich gesagt, dann bleibe ich halt hier und mache erstmal ein bisschen Ordnung.
Was waren das denn für Betriebe?
Ich habe mir die kleinsten rausgesucht. Das waren immer so 3 bis 5 Leute, die irgendwie teilweise ihren den Laden von ihrem Vater noch übernommen hatten. Das heißt, die Werkzeuge, die mir da oben begegneten, die begegneten mir dann da in diesen Kellern wieder. Ja, und
aber Installationsbetriebe?
Ja, genau. Heizungs- und Sanitärinstallationen. Bei einem habe ich einen Hof mit umgegraben, weil irgendjemand es zu doof war, irgendwie das so zu gestalten, dass der Bagger zuerst auf den Hof fährt und dann von hinten raus umgegraben wird.
Mhm.
Irgendwann lag da so ein Erdwall und dann stand dahinter der Bagger, aber da, auf der anderen Seite hätte noch gebuddelt werden müssen.
Mhm.
Das haben wir dann Spaten gemacht. Ja, war schon eine interessante Zeit. Da habe ich auch ein Hufeisen gefunden.
Ein Hufeisen?
Ein Hufeisen.
Da hast du aber Glück gehabt.
Genau.
Ja. Und das klingt jetzt, als hättest du in den Betrieben immer nur so mehr oder weniger Hilfsarbeiten gemacht. War denn da auch irgendwas Qualifizierendes dabei?
Nee, schlussendlich habe ich da entweder mal ein Ventil getauscht, beziehungsweise ja eine Leitung eingefroren, Ventil getauscht, während irgendwie der Kollege einkaufen war für den nächsten Kunden schon oder sowas. Also so ein Kleinkram, den schlussendlich vermutlich jeder machen kann, aber
warum? Haben die dir nicht zugetraut, da die ernsthaften Arbeiten zu übernehmen?
Naja, die ernsthaften Arbeiten übernehmen, in dem Bereich ist das eigentlich nur noch den Hilfsarbeiter spielen,
mhm.
Weil die Sachen sind so fein aufgegliedert, dass jeder nur noch irgendwie einen Handgriff macht und das dann irgendwie ordentlich abrechnet, um dann irgendwie das nächste Mal hinzufahren und den nächsten Handgriff zu machen, um das dann ordentlich abzurechnen.
Das würde ich jetzt mal gerne genauer wissen. Du hast ja eine Baustelle zum Beispiel irgendwo, wo Haus gebaut wird zum Beispiel?
Wir haben umgebaut eine alte, das war mal eine Reithalle, die haben wir mit Wohnungen ausgebaut. Da wurde reingelegt in Zwischenboden, weil der alte Reithallenfußboden ist historisch wertvoll und muss erhalten werden. Das heißt, da kam 30 Zentimeter drüber hin ein Fußbodenaufbau hin. Und dann kam da eine Firma, die hat Rohre auf Meter verlegt. Und diese Rohre dann alle miteinander verbinden, das war dann unser Job.
Mhm. Also da ist nur noch Rohrverbindungsspezialist war dann gefragt. Genau. In dem Moment.
Genau, weil die Meter, die können auch irgendwelche Polen legen und da, wo es irgendwie schwierig ist, weil oder von der rechtlichen Absicherung her schwierig ist, wenn das irgendwelche Hilfsarbeiter machen, da wird dann irgendwie der Betrieb noch hingesetzt.
Erstaunlich. Wenn ich jetzt so als aufmerksamer Werner-Comic-Leser mir den Beruf vorstelle, dann sind aber auch viele Reparaturen dabei. Wie sah das da aus?
Na, die Reparaturen macht im Normalfall der längste Mitarbeiter in diesem Kleinstbetrieben, weil da gibt's halt Trinkgeld. Und das macht dann halt der, der irgendwie schon am längsten bei der Truppe dabei ist. Und da steckt man auch nicht gerne einen Praktikanten mit dazu, weil dann gibt's ja weniger Trinkgeld für den Einzelnen.
Das verstehe ich.
Ja. Das heißt, er hat meistens zugesehen, dass er irgendwie um 6:10 oder 7:10, je nachdem, zu welcher Uhrzeit wir uns getroffen haben, schon weg war, sodass ich 10 Minuten später pünktlich ankam und dann doch einen Keller aufgeräumt habe.
Ja.
Obwohl ich eigentlich eingeplant war für. Aber nein, er musste ganz dringend noch vorher zum Händler und ist schon los.
Mhm. Läuft das in Berlin irgendwie anders ab als woanders? Also wir haben hier 3 oder 4 Installationsbetriebe und die, von denen hat sich jeder so ein bisschen seinen Bereich gesichert. Der eine macht viel Solar und Heizungszeugs und der andere hat sich zum Luxusbadausstatter erklärt und einer ist mehr so im Reparaturbereich unterwegs.
Genau, die Großen, die machen das ganz genauso und vermutlich arbeiten die auch ganz anders und haben irgendwie nicht nur irgendwie die Verbindungsstellen dann zu machen, aber da ich mir ja explizit die Kleinen rausgesucht hatte, weil ich mir dann dachte, okay, hier kriegst du auch noch mal ein paar Tricks mehr verraten, wie irgendwie was gemacht werden könnte, wenn irgendwie eigentlich ein anderer Betrieb schon austauscht und wo man noch mal was instand setzen kann. Und ja, da hast du dann, wie gesagt, 2 bis 3 Mitarbeiter. Und da kannst du dich nicht spezialisieren. Also entweder du nimmst die Aufträge an, die du angeboten bekommst, oder du bist raus aus dem Rennen. Mhm.
Gab es denn da irgendwas, wovon du heute sagst, das konnte ich nur in dieser Firma, in diesem Umfeld lernen?
Nee. Mhm. Also am meisten gelernt habe ich tatsächlich in der Werkstatt da oben, also im Ausbildungszentrum direkt. Das andere war, wie gesagt...
Das fing mit Pfeilen an?
Nee, das fing mit Blechbiegen an. Das fing mit Blechschneiden und mit der Schere und Biegen an. Und Rollumschläge herstellen und...
Was ist ein Rollumschlag?
Wenn du 2 Bleche aneinander hast, dann gibt es manchmal diese Verbindung, dass das eine Blech eingeschnitten und eine eingeschlagene Rolle hat in die eine Richtung und das andere Blech eingeschlagen an 2 Stellen und in die andere Richtung eine Rolle hat. Und dann kann man das ineinander führen und einen Draht oben durchstecken. Und das ist ein Rollumschlag, ein Rollumschlaggelenk.
Was ist das Ziel davon?
Dass man 2 Bleche zusammenklappen kann.
Okay.
Also wie, wenn man jetzt so an der Wand ein Blech hinklappen will, oder?
Ja.
Sozusagen Tafeln haben große Rollumschläge an der Seite. Wenn man so diese 3 Klapptafeln hat, dann diese Einzelteile, die man von der Seite heranklappen kann. Mhm. Das sind Scharniere und das ist nichts anderes wie ein Rollumschlag am Ende.
Ja.
Ja.
Wofür werden die gebraucht?
Wofür die mal in der Realität gebraucht wurden, kann ich dir gar nicht so richtig sagen. Ich glaube, um Informationsschilder durchblätterbar zu machen und so eine Geschichten.
Ach so, das war also wirklich nur, um die Fertigkeit zu lernen.
Ganz
gar
genau.
Nicht unbedingt, um es irgendwo zu verwenden.
Was haben wir denn damit am Ende verbunden? Ich glaube, wir haben den Deckel der Werkzeugkiste damit gangbar gemacht.
Ja.
Den wir am Anfang gebaut haben.
Mhm.
Aber ich kann es dir nicht genau sagen. Also, was ich damit immer ganz viel gemacht habe, ist einfach so Kärtchen, Aufstellkärtchen herstellen.
Mhm. Ah, jetzt habe ich dann auch ein Bild dazu im Kopf. Jetzt weiß ich genau, was du meinst, ja.
Ja.
Und was kam danach?
Sind wir dann in die Schweißerwerkstatt runter und haben Bleche aneinander geschweißt.
Mhm.
Glaubst gar nicht, wie schön sich Bleche verziehen können, wenn Leute so keine Ahnung haben, wovon sie tun, was sie da tun und was für interessante Gebilde dabei rauskommen, wenn man einfach versucht, von links nach rechts irgendwie 2 Bleche ineinander zu schweißen und das dann einfach so versucht, mit einem geraden Strich zu machen oder so.
Ja, da habe ich sehr viel Respekt davor.
Ja.
Denn, also ich habe das auch schon probiert und dann das jemand machen lassen, der es kann.
Dann haben wir grobes halbes Jahr durchgeschweißt, nur unterbrochen von einer Praktikumsphase, glaube ich. Da haben wir dann Rohre eingesägt mit der Hand, so mit einer Bügelsäge, ein 1,5 Zoll Stahlrohr einsägen, so, bis es fast durch ist und dann wieder zuschweißen. Mhm. Halbes Jahr lang, ja.
Und dann konnten sie alle?
Nein.
Konntest du es dann?
Ja. Ich konnte es dann am Ende auch so gut, dass ich mich jetzt in den letzten 3 Wochen, als es hieß, ihr könnt, wenn ihr wollt, nochmal üben, einfach verweigert habe und gesagt habe, nein, ich kann schweißen. Und der Ausbilder, der da für uns zuständig war, der hat Blut und Wasser geschwitzt, dass ich das tatsächlich kann, weil der war während der Phase noch nicht unser Ausbilder, als wir da ein halbes Jahr lang geschweißt haben. Und der konnte sozusagen nicht wirklich beurteilen, dass ich das jetzt dann vermutlich auch immer noch wenigstens so gut kann, dass ich irgendwie diese 2 blöden Rohrnippel, die am Ende da anzuschweißen waren, noch anschweißen können werde.
Ja, mit was für Geräten habt ihr geschweißt da?
Wir haben autogen geschweißt, so mit Schweißspitze und ja.
Die ganze Zeit alles die ganze mit autogen? Zeit
alles autogen.
Ich bin schwerst beeindruckt.
Ja,
schön. Das ist so für mich die Königsklasse.
Okay. Schweißen. Naja, meine größte Sorge war, dass irgendwie meine Klamotten immer kaputter gehen, weil rund um mich rum halt Leute saßen, die das mit dem Sauerstoff-Acetylen-Gemisch nicht ordentlich eingestellt haben, sodass sie einfach eine viel zu langsame Flamme hatten und dann schließlich im Schweißbad schließt sich Sauerstoff ein und platzt dann raus. Sodass es dann so das Schweißblatt springt in alle Richtungen und meistens in meiner Richtung und ich habe lange Haare und so, dass ich dann da irgendwann mit Kopftuch saß. Ja.
Ist das denn praxistauglich mit autogen? Machen das
ich,
alle in dem Bereich?
Habe keine Ahnung, ob das am Ende praxistauglich ist, aber das ist die einzige Weise, wie uns dort Schweißen beigebracht wurde, weil das die einzige Schweißanlage ist, die da vor Ort haben.
Aha.
Okay. Und es hieß, wenn ihr das könnt, dann könnt ihr den Rest auch. Da könnt ihr euch dann schon reinarbeiten in einem halben Tag.
Ja.
Außerdem kriegt ihr eh keinen Schweißerpass und wenn euch jemals irgendwo eine Firma einstellen sollte, dann wird die euch vorher einen Schweißerpass machen lassen, bevor sie euch schweißen lässt.
Wow. Ja. Was gehört denn noch so dazu an Fertigkeiten?
Ich fürchte fast, das war's. Der Rest ist irgendwie Theorie, beziehungsweise Gastherben irgendwie haben wir noch so grob. Also da hängen 5 verschiedene Gastherme und da haben wir jetzt die Einstellungen, die man vornehmen muss, um zur Inbetriebnahme irgendwie so lange auf diese 5 Geräte eingepeitscht bekommen, dass ich mich frage, man könnte mich jetzt nachts wecken und könnte mir sagen, das und das Gerät, was muss ich da wie tun? Mhm. Aber ich glaube, also vielleicht würde ich es jetzt noch hinbekommen, weil ich gerne Anleitungen lese und mich in sowas reinfuchse, aber ich glaube, jeder andere, der jetzt vor eine andere Therme gestellt würde, würde da ziemlich wie Ochs vom Berge stehen.
Ja.
Aber es soll am Ende auch nicht meine Sorge sein. Ich habe keine Gastthermen im Haus, bei mir wird nichts explodieren.
Das andere war alles theoretisch, hattest du eben gesagt.
Ja, dann also, haben wir noch irgendwie in diesem Wasserlabor, wie sie es nennen, da stehen irgendwie 11 Wände rum, wo ein Waschbecken dran montiert ist, wo ein Druckspüler montiert ist und wo ein Spülkasten montiert ist und wo irgendwie, ich glaube, 6 Wochen lang insgesamt immer mal wieder Fehler simuliert werden, die diese Objekte haben können und die man dann zu beheben hat. Mhm. Ja, ist jetzt auch nicht so. Also, da die Fehler immer die gleichen sind.
Was denkst du, wenn dich jetzt eine größere Firma einstellen würde. Hast du das Gefühl, dass du da mit dem, was du gelernt hast, gleich anfangen könntest oder würdest du dann erst nochmal für die Praxis lernen müssen, was tatsächlich wichtig ist?
Ich würde vermutlich den Auftrag in der doppelten Zeit von einem jahrelang aktiven Menschen gesehen.
Außer wenn es um Autogenschweißen geht.
Ja, da würde ich das dann vermutlich schneller hinkriegen, aber ich dürfte es ja nicht, weil ich habe keinen Schweißerpass.
Ah, ja. Was gehörte denn zur Gesellenprüfung alles dazu?
Die Gesellenprüfung war ein Rollwagen mit einer Wand, an der zwei Heizungsstränge simuliert von oben nach unten runterliefen, wo eine Verschraubung auf Brusthöhe war und ein, na, ich möchte es eher Wärmflasche als Heizkörper nennen, der auch auf dem Wagen montiert war. Und dann eine simulierte Therme, sprich nur eine Platte, wo unten die Anschlüsse, die normalerweise an der Therme drin sind, dran waren. Und dann hieß es, die Therme mit den Heizungsstrang und verbinden und da eine Aushaltung ins Rohr reinmachen, also in Stahl verbinden, da eine Aushaltung ins Rohr reinmachen, Nippel anschweißen und von da eine Rotgussmuffe, Kupfer an den Heizkörperanbindung machen.
Und also praktisch eine kleine Heizungsanlage zusammenbauen.
Genau.
Und die musste dann funktionieren am Schluss.
Das musste dann am Ende dicht sein, weil funktionieren kann da ja nichts, weil wie gesagt, es ist ja nur die Thermenanschlussleiste, ohne dass eine Therme drauf sitzt und die Rohre waren auch Blindrohre.
Kam dann da Wasser rein zum Schluss? Zum
ja, das wurde dann testen. Genau. Auf 10 Bar abgedrückt und ich war die einzige, nein, eine unter dreien, wo es dicht war, auf den ersten Versuch. Insofern, ich kann schweißen.
gehört eigentlich Löten auch dazu?
Ja, aber das ist ja, also wenn man jetzt nicht völlig blind ist auf die Farbe, die irgendwie das Werkstück hat, haben muss, wenn man irgendwie den Lötdraht hinzugibt, dann ist das auch nur eine Sache, die man sich 2-3 Mal raufgeschafft haben muss und dann kann man das.
Das sagst du so?
Ja. Hm. Also das hat jetzt wirklich jeder drauf gehabt innerhalb der 2 Jahre oder 2,5 Jahre. Das mit dem Schweißen hat offensichtlich nicht bei jedem geklappt. Ja. Da habe ich auch ein wunderschönes Bild, wie unser Ausbilder hinter einem steht, ihn von hinten umfasst und ihn versucht, sowohl den Schweißdraht als auch den, das Handstück zu führen. Ich glaube nicht, dass dieses Schweißen halt danach besser wurde als vorher, aber es sah schön aus.
Ja, prima. Was gehört denn noch zur Prüfung dazu? Du hast noch von einem Gewinde was erzählt vorhin.
Ja, das Gewindeschneiden war vom Nippel, den ich anschweißen musste, genau. Und halt die Gewinde am Ende, um sie an sowohl Therme, also Thermenanschlussleiste und auch an den Strang anzuschließen, das war eine Gewindeverbindung. Dann gehörte noch dazu, ja, wie gesagt, die Gastherme, das Inbetriebnahmeprotokoll durchgehen, dem Prüfer irgendwie erklären, was man da an welcher Stelle macht, Einstellungen an der Therme vornehmen, feststellen, dass der Prüfer keine Ahnung hat, was er da prüft.
Waren die fachfremd oder wieso wusste er das nicht?
Ich habe keine Ahnung. Also es waren irgendwie Prüfer krank geworden, sodass sie aus der bestehenden Prüfungskommission irgendwie andere eingesetzt haben. Und ich meine, ich hätte den erwischt, der halt aus dem Berufsschulzweig kam, der das halt alles nur theoretisch wusste und mir praktisch dann auch nur sagen könnte, ja, ja, müsste stimmen.
Ja.
Also, gut. Und dann dritte Teil war eine Elektroinstallation vornehmen.
Ach, auch noch. Ja. Das Thema hatten wir ja noch gar nicht, Elektro.
Nee, weil ich bin jetzt auch Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten.
Welche festgelegten Tätigkeiten?
Na, wenn ich was, was mich betrifft, sprich im Heizungskeller ist oder im Badezimmer, Küche und ich dafür eine Elektroinstallation vornehmen muss, dann darf ich das selber tun.
Das heißt, du weißt, auf welcher Farbe eines Kabels welche Spannung zu liegen hat? Und ja. Woran man sie anschließt?
Ja.
Und noch irgendwas Spezielles?
Na, die Aufgabe war, der Kunde ruft mich mit der Ansage, meine Heizung geht nicht und das Ganze, was vorher passiert ist, war irgendwie Bauarbeiten im Haus. Vermutlich ist eine Leitung getrennt worden. Mhm. So dass man irgendwie vom Heizungsnotschalter aus die Leitungen durchmessen musste bis an die Regelung und von der Regelung an der Regelung angeschlossen war dann nochmal ein Mischer und eine Pumpe und noch irgendwas Drittes. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall 3 Bauteile unten waren möglich und es waren 3 verschiedene Fühler angebaut. Bei den Fühlern mussten wir in der Prüfung die Widerstände messen auf den verschiedenen Positionen, die irgendwie simuliert wurden. Mhm. Also es wurde irgendwie 30, 45 und 60 Grad beim Vorlauffühler irgendwie simuliert und dann die Widerstände davon messen und mit dem Handbuch abgleichen und ja, wie gesagt, eine Leitung, ein Stück Leitung austauschen, Verteilerdose setzen.
Ach, auch noch. Da kommt immer mehr dazu, was du nebenbei erzählst. Jo, das habe ich auch noch gemacht. Ich erinnere mich da ans erste Lehrjahr. Da habe ich in einem Fernsehbetrieb gearbeitet. Die haben zu der Zeit viel Kabelanschlüsse verlegt für die Post.
Okay.
Und dann hat der Meister mich mit in den Keller genommen und er hat dann den Übergabepunkt von der Post aufgemacht und dann angefangen, da Kabel zu verlegen und zu messen und sagte, wir brauchen noch einen Zwischenverstärker. Und sagte zu mir, den kannst du ja schon mal anschrauben. Den habe ich dann an die Wand geschraubt und im Keller Löcher gebohrt und so weiter. War alles nicht weiter schwer. Und dann sagt er, hier, da oben ist eine Verteilerdose, dann legst du da eine Steckdose raus und schließt das Ding da an. Und dann habe ich mir alles zusammengesucht, was ich dazu brauchte und fragte dann, wo denn die Hauptsicherung wäre. Da guckte er mich an, wie Hauptsicherung? Wirst doch wohl noch eine Steckdose anschließen können, ohne die Hauptsicherung rauszumachen. Und dann habe ich erstmal geschluckt und dann mit spitzen Fingern eben da unter Spannung im Keller diese Steckdose anzuschließen. Also selbstverständlich fand ich das alles gar nicht. Und ich hatte ja vorher auch schon ein bisschen Schule, wo man uns beigebracht hat, dass man also niemals unter Spannung
arbeitet.
Das ist auch genau erklärt, wie man das im Sicherungskasten kennzeichnet, mit einem extra Schild davor und dann Spannungslosigkeit prüft anschließend nochmal und dann die Sicherung gegen Wiedereinschalten sichert, also volles Programm.
Aber dann kommt ja der wichtige Punkt. Kurzschließen.
Ja.
Erden und kurzschließen.
Genau.
Und das hättest du an dem Punkt einfach machen sollen.
Richtig. Nee, das war zu viel Aufwand. Du hast ganz schön was gelernt da. Also das sind Sachen, die, ja.
Ja.
Okay. Erden und kurzschließen. Wie sah die theoretische Prüfung denn aus?
Die theoretische Prüfung war mehr oder weniger ein Witz, weil wir so viele Simulationsprüfungen vorher gemacht haben, dass ich sagen muss, es gab keine Frage, die ich nicht vorher mindestens schon dreimal beantwortet habe und sozusagen vom Lehrer bewertet bekommen habe, ob das richtig oder falsch ist.
Ging es nur um richtig oder falsch oder waren das auch ausführlichere Sachen oder Rechnungen oder sowas in der Richtung?
Naja, es gab halt drei oder vier verschiedene Formen, irgendwas zu berechnen. Es gab drei Strangschemen irgendwie zu vervollständigen. Dann musste erklärt werden der Druckspüler, dann musste erklärt werden der Strömungswächter Gas und naja, so eine Sachen halt. Warte, ich habe theoretisch noch eine Simulationsprüfung irgendwo hier hinter mir liegen.
Aha, da hätte ich nämlich jetzt gern was drüber gewusst, ja.
Ja, warte. Dann musst du mich jetzt kurz flattern lassen und dann finde ich da bestimmt noch was. Weil das ist noch so eine Sache, die ich noch nicht getan habe, den Kram wieder wegräumen.
Ist ja auch alles ganz frisch.
Wir sind ja nur 4 Wochen jetzt.
Ja.
So. Was haben wir denn da? Nee, das ist alles praktische Prüfung gewesen. Bedienungsanleitung und so ein Quatsch. Mhm. So. Da, das sieht nach Simulationsprüfung aus. Da haben wir Teil 1, genau. Erste Seite, Aufgabenstellung, ein Familienhaus. Für das dargestellte Einfamilienhaus sollen Sie verschiedene gebäudetechnische Installationen planen und beurteilen. Hierbei handelt es sich um Sanitär- und Heizungsinstallationen mit Elektro- und Regelungstechniken, Aufgabenstellungen. Viel Erfolg! Mhm. Erste Seite war ein, wie gesagt, Strangschema zum Thema.
Was ist ein Strangschema?
Ein Strangschema zum Thema Frischwasser ist, ich habe die Draufsicht auf ein Haus und habe einzuzeichnen, welche Leitungen in welche Stockwerke auf welcher Höhe reinlaufen, wo die Verbindungspunkte sind, welche Armaturen sind. Vervollständigen Sie das Schrankschema, ergänzen Sie die Wasserzählanlage, zeichnen Sie die Auslaufarmaturen ein, verbinden Sie diese mit Eckventilen oder schließen Sie als Wandarmatur direkt an. Aha. Das war Seite 1. Ja, das kann man sich drauf schaffen.
Ja. Also, war da was zu rechnen dabei oder war das zu zeichnen? Nee,
das war jetzt erstmal nur, das ist erstmal nur zeichnen. Das sind einfach sämtliche Symbole, die es irgendwie da jeweils gibt. Aha. Mit einzuzeichnen, wie gesagt, eine Wasserzählanlage, dazu gehört dann eine Vorabsperrung, hinten dran eine Absperrung, damit man den Zähler auch mal austauschen kann. Ja. In der hinteren muss müssen Rückflussverhinderer sein, damit das Haus nicht irgendwie dann leer läuft, während das Ding fehlt. So eine Sache halt. Ja. Aufgabe 2. Erklären Sie den Begriff Anomalie des Wassers.
Mhm. Das mit den 4 Grad war das.
Genau.
Aha, okay.
Kannst die Ausbildung auch machen. Aha. Dann haben wir, brechen Sie den Volumenstrom, der durch ein Rohr fließt. Dann brechen Sie die
Da wird es dann mathematisch. Auf jeden Fall.
Brechen Sie die Füllzeit in Minuten, die eine Badewanne braucht zum Volllaufen. Brechen Sie die Kraft in Newton, die auf einen Schieber wirkt, wenn der Leitungsdruck 3 Bar beträgt. Das war der Mathe-Teil dieser Seite. Dann haben wir die Funktionsweise eines Druckspülers. Dann haben wir die Funktionsweise eines Strömungsschalters. Ich glaube, da gab es noch eine Alternative. Also sind jeweils entweder erklären Sie das oder erklären Sie was anderes, aber halt so 4, 5 vorgegebene Sachen, die in den letzten 10 Jahren Prüfungen immer wahlweise genommen wurden.
Was ist ein Strömungsschalter?
Ein Strömungsschalter ist in einer Therme der Schalter, der den Leistungsbereich des der Therme sozusagen festlegt, wie viel.
Damit sie nur heizt, wenn Wasser durchfließt.
Genau. Oder wie viel. Oder damit sie überhaupt anfängt zu heizen, wenn Wasser durchfließt und wenn mehr Wasser durchfließt, dass sie auch mehr heizt und so eine Sachen.
Ah ja.
Genau. Dann geben Sie die Aufgabe des Begrenzungsventils ein. Das ist jetzt dann vor den Strömungsschalter gesetzt. Die Sache, die halt viel Wasser, wenig Wasser.
Ja.
Begrenzung des Volumenstroms sozusagen. Nennen Sie 2 Gründe, die ein Kunde für die Installation eines Elektrodurchlauferhitzers haben könnte. Dann berechnen Sie das Volumen des Ausdehnungswassers. Dann haben wir schon wieder die nächste Seite. Da ist dann das Strangschema fürs Abwasser, sprich sämtliche Abwasserrohre einzeichnen und.
Also Strangschema ist der Rohrverlauf.
Genau, ist der Rohrverlauf schlussendlich. Ab welchem Punkt, wo Lüftungsrohre zu setzen sind. Strangschema. Dann haben wir noch, berechnen Sie den Schmutzwasserabfluss und die Dimensionierung der Sammelleitung für ein Wohnhaus, wenn 4 Waschtische, 4 WCs, 2 Badewannen. Da gibt es dann Werte für, die man aus dem Tabellenbuch reinsetzen muss und eine Formel, um das Ganze auszurechnen. Erklären Sie den Begriff Konvektion. Da habe ich mich mit meinem Lehrer sehr drum gestritten.
Na, so.
Ja, er hat mir da immer nur einen Punkt von 2 möglichen gegeben. Aber egal. Ich habe demnächst Einsicht in die tatsächliche Prüfung und da ich diese Frage da beantworten musste, weiß ich ab demnächst, ob meine Antwort auch richtig ist.
Fand dann, dass deine Antwort nun teilweise richtig ist?
Na, er fand, dass in meiner Antwort nicht das enthalten ist, was irgendwie der Prüfer hören will. Und ich habe das halt immer abgekürzt durch wandernde Stoffteilchen, atomare Übertragung und es entsteht eine Wärmewalze. Was anderes ist Konvektion nicht. Warme Luft steigt auf, das Kalte sinkt ab, es entsteht eine Wärmewalze.
Vielleicht wollte er was über den Dichteunterschied noch wissen oder so.
Ich habe keine Ahnung. Naja, dann bestimmen Sie die Anzahl der Heizkörperglieder. Das ist auch wieder eine Berechnung, die man aus verschiedenen Seiten im Tabellenbuch sich zusammenstückeln muss. nennen sich die vier Bauteile zur Durchführung des hydraulischen Abgleichs. Nach dem ersten Aufheizen einer Heizungsanlage muss nachentlüftet werden. Warum?
Ja. Ja, warum?
Naja, weil aus dem Wasser der Sauerstoff rausgeht und der dann auch entlüftet werden muss. Und dann muss halt auch nachgefüllt werden. Ah, weil ja weniger Volumen im Heizungssystem ist. Dann erklären Sie den Begriff Gasgerät der Bauart B. Da geht es jetzt dann um raumluftabhängige oder unabhängige Geräte. Sprich, ziehen Sie Ihren Luftbedarf aus der Raumluft oder haben Sie eine extra Luftversorgung von außen? Dann haben wir noch vier Arbeitsschritte zur Inbetriebnahme des Gasgerätes. Aha. Ja, dann die Wirtschaftlichkeit einer Wärmepumpe kann mit der Leistungszahl abgelesen werden. Was sagt die Leistungszahl 4 über die Wirtschaftlichkeit der Wärmepumpe aus? Ja.
Da kam dann auch irgendwie noch was über, das weiß ich, Gesetze, Normen und solche Geschichten damit vor?
Ich glaube fast nicht, nee. Mhm. Nee.
Das war bei uns irgendwie ein großer Teil, weil das die ganzen VDE-Geschichten da gab, von denen man sehr viel lernen musste.
Das waren halt so Sachen. Also die Gesetze und Normen sind ja alle irgendwie abgebildet in diesen ganzen Tabellen und Krams, die man im Tabellenbuch hat. Und da wir das Tabellenbuch mit in die Prüfung nehmen konnten, wäre das alles Fragen gewesen. Da wären nur Blätter.
Ach so, die hätte man nachlesen können. Ja, eben. Einfach. Gut.
Also eher ein bisschen unsinnig. Also das ist dann eher so im mündlichen Teil der praktischen Prüfung irgendwie nochmal durchgequatscht werden. Und wo finde ich das, in welcher Norm und bla bla bla.
Ah ja, ja, gut.
So, dann haben wir den Teil Regelung. Da war dann, der Kunde fragt sich nach der Heizungsregelung, benennen Sie die nummerierten Bauteile. Und dann haben wir hier halt den Temperaturfühler, den Regler, den Mischermotor, eine Rückschlagklappe und sowas zu benennen gehabt. Dann drei Wegemischer können für zwei unterschiedliche Regelfunktionen in einem Heizungskreislauf installiert werden. Nennen Sie die beiden möglichen Regelfunktionen. Mhm. Ganz schwierig, oder?
Fällt mir jetzt keine Antwort drauf ein, aber dir bestimmt.
Na, Temperatur und Menge.
Ach so. Okay.
Manchmal ist es einfach.
Zu einfach.
So. Beschreiben Sie die Regelung der Vorlauftemperatur im Heizkreis 1. Da wir hier einen Außenthermostat sehen, ist es halt eine Außentemperatur geführte Heizungsregelung. Im Bild ist jetzt auch so schwierig, nicht zu erklären. Dann beschreiben Sie, was Sie tun müssen, wenn Sie bei der Überprüfung der Drehrichtung des Mischers feststellen, dass der Mischer in der Schaltung Mischer auf zufährt. Na, das kannst auch du.
Da ist was falsch rum.
Richtig, Leiter tauschen. Ja, dann haben wir noch mal ein bisschen was an Einstellungsmöglichkeiten einer Heizungsregelung zu definieren, womit man Energie sparen kann. Dann, die Umwälzpumpe im Gasgerät hat eine Leistung von 65 Watt und läuft 13 Stunden am Tag. Berechnen Sie den Tagespreis für den Stromverbrauch, wenn der Stromversorger 28 Cent je Kilowattstunde nimmt.
Ah, schön. Ne? Kann man auch schaffen.
Kann man auch schaffen. Im Sommer soll die Gasheizung komplett ausgeschaltet werden. Für die Wasserwärme-Wasserbereitung steht neben der Solaranlage eine Heizpatrone im Speicher zur Verfügung. Berechnen Sie die Größe der elektrischen Absicherung, wenn die Heizpatrone 230 Volt eine Leistung von 4 kW erzielen soll. Dann haben wir, bestimmen Sie die Aufheizzeit, wenn 120 Liter im Speicher mit einer elektrischen Zusatzheizung von 4 kW von 20 auf 60 Grad aufgeheizt werden. Und das war's auch schon. Ach nein, da fehlt noch das Strangschema Gas. Das ist in der Prüfung nicht mit drin gewesen, aber das haben wir noch gehabt.
Ah ja. Ja, das kam aber vielleicht bei anderen Leuten dann.
Vermutlich. Drin. Das ist jetzt auch nur Teil 1 der Prüfung gewesen. Teil 2 war dann nochmal in ähnlichem Umfang und halt mit ähnlichen Fragen, nochmal andere Berechnungen, aber ja.
Aber es ist dir alles nicht schwer gefallen.
Es ist mir zumindest so leicht gefallen, dass mir ohne viel Lernen irgendwie eine 3 dabei rausgefallen ist.
Ja, klasse.
Ja.
Wie siehst du jetzt so die letzten 3 Jahre? War das zum Spaß, zur Unterhaltung oder einfach nur, um diesen Schein zu kriegen?
Das war zum Spaß, zur Unterhaltung, zur Stärkung des Allgemeinwissens, zu dem Schein auf jeden Fall auch. Mhm. Ja.
Also keine vertane Zeit für dich.
In meinem Leben ist selten irgendwas vertane Zeit, weil irgendwas lernt man da immer draus.
Das ist schön.
So.
Ja, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch zum Gesellenbrief.
Ja, danke schön.
Habe ich noch gar nicht gesagt. Gab es denn auch eine richtige Freisprechung?
Ja, ja, wir hatten mit der normalen Gruppe die Freisprechung. Und wie gesagt, aus unserer Gruppe, der hat ja da den besten Abschluss geschrieben. Und der stand dann am Ende auch mit der Gruppe derer, die irgendwie ihre, das hast du aber toll gemacht, sie abholen durften mit auf der Bühne. Mhm. Ich habe noch ein Blumensträußchen.
Der Bürgermeister?
Nee, der Innungsinhaber, Leiter, tralala, und der zweite und irgendwelche tollen Obermeister und Dittmeister und Jenmeister. Und ich habe das theoretisch auch als Audio, aber es ist so schlecht in der Qualität, dass ich da wohl nichts mit anfangen kann.
Ja, schade. Bei meiner Freisprechung hat Klaus Töpfer gesprochen.
Oh, auch sehr schön.
Da war er noch nicht so bekannt. Also ich wusste damals nicht, wer das war. Aha. Ich habe nur gesehen, dass er offensichtlich gut reden kann und hat dann über irgendein Thema geredet, was ihm wichtig war, aber uns nicht unbedingt. Und später war er dann irgendwann Umweltminister.
Oh, auch fein. Ja, nee, da war noch eine Band am Spielen, die hat irgendwie 4 Lieder gespielt, von denen ich auch eins nicht kannte und aus dem Mitschnitt dieses Stück noch rausgeschnitten habe. Das muss ich auch nochmal irgendwie in die Menschheit bringen. Das muss doch irgendjemand kennen, dieses Lied. Also, Aha. Die haben einfach so schlecht gespielt, dass man auch die ersten 3 Lieder, die ich kannte, mir die ganze Zeit dachte, warum hast denn du dir kein Lied rausgesucht, wo du wenigstens die Stimme für hast? Aber bei diesem Lied, ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob er den Text irgendwie ansatzweise versucht hat zu singen oder einfach nur wow, 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 wow gemacht hat.
Phonetisch angenähert.
Ja. Auf jeden Fall war das doch eine 2 Stunden wurden Namen vorgelesen und eine Dreiviertelstunde vorher waren irgendwie irgendwelche tollen Reden mit ja, schlechten Witzen, also, wie man sich so vorstellt. War schön.
Wie war das Geschlechterverhältnis?
Ich war die einzige Frau und habe deswegen einen Strauß Blumen gekriegt.
Ach, das ist ja nett.
Und wir waren dieses Jahr auch so durch außergewöhnlich schlecht, dass aus diesen 300 Leuten, die am Anfang da waren, jetzt irgendwie 140 einen Gesellenbrief bekommen haben und davon irgendwie 30% ihn mit glatten 50 Punkten bekommen haben.
Oh weia,
ja.
Was ist denn da los?
Ich habe ab diesem Jahr wirklich Angst, was hier auf die Menschheit losgelassen wird.
Naja, aber wenn ich irgendwie einen Betrieb habe und suche Lehrlinge, das ist ja dann auch zum Haare raus.
Ja genau, da, ganz genau das. Boah.
Vor allen Dingen, wenn da erstmal 10 Bewerber auftauchen, die, ja ich meine, die müssen ja nicht mal lesen und schreiben können, wenn das so auf dem Niveau ist.
Ja, knifflig. Also eigentlich kann man das auf der linken Arschbacke absitzen, während man auch noch feiern geht, wenn man irgendwie nicht so einen völlig schlechten Betrieb hat, der einen irgendwie fordert ja. an Stellen, wo man es nicht möchte. Also das ist eigentlich alles so schwer nicht, wie ich jetzt feststellen durfte, auch wenn es sehr, sehr umfänglich ist, aber wenn man, da man ja am Ende sehr genau gesagt bekommt, in welchen Bereichen man geprüft wird, kann man es lernen, auf die spezialisieren. Fertig.
Ich finde das toll, was du gemacht hast. So, weil das so eine sehr aktive Entscheidung ist aus meiner Sicht. Das heißt, du warst ja irgendwie in den Fängen des Arbeitsamtes vorher.
Ach, ich bin das auch momentan noch und werde das auch mindestens momentan noch sein, bis ich irgendwie da im Krematorium, wenn es denn klappt, eine Anstellung habe.
Ja.
Und ich sehe das auch gar nicht so sehr in den Fängen, weil ich habe bis jetzt jedem Jobcenter-Mitarbeiter klar machen können, ich bin fähig, eine Beschäftigung zu finden, in der ich was Sinnvolles für die Gesellschaft tue und ich brauche auch gar nicht viel mehr Geld, als ich jetzt hier bekomme. Wenn ich irgendwie nur durch eine MAE-Stelle mir noch 180 Euro dazu holen kann, dann ist das alles fein. Und so habe ich die letzten Klasse. 10 Jahre halt, wie gesagt, wunderbar rumgekriegt, bis mir jetzt die Tante sagte, na gucken Sie mal, dass Sie wenigstens noch irgendwie was machen. Wir zahlen gerade wieder hier großflächig Ausbildung. Ja, und jetzt habe ich die mal zwischen reingeschoben. Und wenn das mit dem Krematorium nichts wird, dann werde ich denen vom Jobcenter auch weiterhin erzählen, dass ich durchaus fähig bin, irgendwie was Sinnvolles zu tun und sie mich dabei einfach weiter unterstützen dürfen, indem sie mir das bezahlen.
Das ist ja für die eigentlich auch prima Kunde, was du da bist.
Ja.
Da können Sie was mit anfangen. Ich meine, es gibt weniger motivierte Leute, schätze ich, die da hingehen.
Ja, wahrscheinlich.
Ich habe also auf der Seite des Tisches mit dem Arbeitsamt noch nie was zu tun gehabt. Nur eben als Ausbilder, und da fand ich es erschreckend, wie Leute da behandelt wurden teilweise.
Ja, ist richtig. Nur wenn man, wie gesagt, den Leuten da irgendwie nochmal in Erinnerung ruft, warum sie diesen Job da machen, und ihnen klar macht, dass es nicht so viel Arbeit gibt, gerade in Berlin, wie es Leute gibt. Und dass es viel zu wenig Leute gibt, die Ehrenamt machen. Und ich weiterhin gerne bereit bin, da echt Zeit und Arbeit reinzustecken. Dann schütteln die sich zweimal und überlegen, wie sie mir das jetzt ermöglichen können.
Das ist aber doch ein cooler Deal, ja. Wenn du sagst, du machst Ehrenamt, tust was für die Gesellschaft. Die einzige Bedingung ist, sie müssen dich dabei am Leben halten.
Ja. Und wie gesagt, also ich habe immer mal wieder auch Kürzungen drin gehabt, weil ich irgendwie gerade nicht die Kraft hatte, den Leuten das irgendwie nochmal wieder zu erklären, dass ich schon in der Lage bin und bla 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 und mal gerade wieder ein Mitarbeiterwechsel war. Aber wenn ich bei denen am Tisch saß, konnte ich dann denen das immer klar machen.
Wie geht's bei dir weiter jetzt voraussichtlich?
Na, ich versuche jetzt das Krematorium zu erreichen und gucke, dass ich irgendwie da mit denen für, wie gesagt, es gehen da dieses Jahr zwei Leute in Pension oder was auch immer das dann da ist. Und einer Mitte des Jahres, einer Ende des Jahres, und dass ich da in eine Position dann reinrutschen kann. Und so lange hoffe ich, dass mich das Jobcenter ziemlich in Ruhe lässt, weil ich habe gerade privat auch irgendwie Action, so mein Kindelein mal so ein bisschen wieder in die Spur bringen, die ist kurz vor der Pubertät, und da mal nochmal irgendwie so ein bisschen die Peitsche knallen lassen und sagen, was Phase ist, und dann habe ich irgendwie mit meinen Zähnen ganz viel Ärger, und dann würde ich auch ganz gerne alles vorher abarbeiten, bevor ich irgendwie wieder in einen festen Job reingehe. Insofern.
Also ein bisschen Pause wäre gar nicht schlecht bei dir.
Na, sagen wir so, wenn die mir jetzt keine Pause gönnen, dann muss ich sie mir von irgendeinem Arzt bestätigen lassen. Also ist nötig, nicht nur nicht schlecht.
Ja. Das Krematorium hat dich aber noch auf dem Zettel?
Das Krematorium hat mich hoffentlich noch auf dem Zettel. Wie gesagt, ich hatte denen gesagt, ja, dann mache ich das mal. Und jetzt habe ich da diese Woche noch keinen erreicht. Und die letzte Woche hatte ich viel zu viel zu tun, als dass ich mich um irgendwas kümmern könnte. Und die Woche davor wollte ich noch nicht. Jetzt hoffe ich, dass ich nächste Woche jemanden erreiche.
Wenn das klappt, ist das auf jeden Fall ein anständig bezahlter und ziemlich sicherer Job.
Genau, dann ist das ein Job, mit dem man irgendwie seine Wohnung finanzieren kann, und alles gut.
Tolle Geschichte.
Dankeschön. Aber so richtig viel mit Schrauben hat es am Ende jetzt doch nicht zu tun gehabt.
Ach, das ist ja auch gar nicht so das erste Ziel dieser Geschichte, sondern das war auch von Anfang an der Gedanke, es soll möglichst breitbandig sein und so ein paar Einblicke in Sachen bringen, wo man sonst gar nicht unbedingt hingucken kann.
Das ist es dann nur auf jeden Fall.
Ja, und das macht auch Spaß, mit dir darüber so zu sprechen. Und vielleicht, wenn du Lust hast, machen wir das irgendwann mal wieder.
Klar.
Und dann vielleicht zu einem ganz anderen Thema.
Jo.
Ich hätte nämlich gerne auch so ein bisschen Mischung oder vielleicht auch nochmal mit ein oder zwei anderen Leuten mit dabei, keine Ahnung.
Jo.
Wo wir uns eventuell mal über irgendetwas schlau machen oder über irgendwelche aktuellen Sachen unterhalten, was so grob in die Schrauberei reinpasst, also im weitesten Sinne.
Klar.
Was Technisches, Handwerkliches, sonst was.
Könnten darüber sprechen, wie ich mein Hochbett gebaut habe.
Das ist doch ein schönes Projekt.
Ja.
Das lass uns mal nicht vergessen. Gut, da bin ich jetzt gar nicht mehr drauf zurückgekommen. Siehst du, das hatte ich vorhin noch im Kopf. Gut. Ja, dann lassen wir es für heute erstmal gut sein.
Jo.
Und ich danke dir sehr.
Kein Problem.
Tschüss. Tschüss, Alex.
Tschüss.